Buch 1, Kapitel 2 Wesen und Aufgabe der Gotteserkenntnis. Erkenntnis Gottes ist nun für mein Verständnis nicht allein darin beschlossen, dass wir wissen, es gibt einen Gott. Wir sollen auch festhalten, was uns von ihm zu wissen Not tut, was zu seiner Ehre dient und was uns zuträglich ist. Denn es kann von einem eigentlichen Erkennen Gottes keine Rede sein, wo Ehrfurcht und Frömmigkeit fehlt. Und dabei denke ich noch nicht einmal an jene Weise der Erkenntnis Gottes, durch welche in sich selbst verlorene und verdammte Menschen in Christus, dem Mittler, Gott als Erlöser ergreifen. Hier ist bloß von jener ursprünglichen und einfachen Erkenntnisweise die Rede, zu welcher schon die Ordnung der Natur führen würde, wenn Adam nicht gefallen wäre. Es kann zwar gewiss in dieser Verderbnis der Menschheit kein Mensch Gott als den Vater, den Urheber seines Heils, noch irgendwie als den gnädigen Gott erkennen, ehe denn Christus ins Mittel tritt, um uns den Frieden mit Gott zu erringen. Gleichwohl ist es etwas anderes, Gott zu erkennen als den Schöpfer, der uns mit seiner Macht trägt, mit seiner Vorsehung leitet, seiner Güte pflegt, mit der Fülle seiner Segnungen begleitet, und wiederum etwas anderes, die Gnade der Versöhnung zu ergreifen, die uns in Christus zukommt. Weil uns nun der Herr erstlich einfach als der Schöpfer entgegentritt, in seinem Werke, der Welt, wie auch der allgemeinen Lehre der Schrift, und dann fernhin im Angesicht Christi als der Erlöser, so ergibt sich eine zweifache Erkenntnis Gottes. Hier ist von der erst bezeichneten Erkenntnis die Rede. Es folgt dann die zweite nach ihrer Ordnung. Obwohl man nun Gott innerlich nicht erfassen kann, ohne ihm zugleich irgendeine Verehrung zu erweisen, so genügt es doch nicht einfach festzuhalten, er sei der Einige, der von allen angebetet und verehrt werden müsse. Wir müssen vielmehr auch überzeugt sein, dass er der Brunnquell aller Güter ist, damit wir nichts Gutes suchen, außer in ihm. Dies meine ich, weil er die Welt, wie er sie einst schuf, so noch stets mit unendlicher Macht trägt, mit seiner Weisheit ordnet, mit seiner Güte erhält, weil er insbesondere die Menschheit mit Gerechtigkeit und Gericht regiert, mit Barmherzigkeit gewähren lässt, mit seiner Wehr schützt und überhaupt, weil nirgendwo ein Tröpflein Weisheit oder Licht oder Gerechtigkeit oder Kraft oder Heiligkeit oder gewisser Wahrheit sich findet, das nicht von ihm herflöße und dessen Ursprung nicht er wäre. Auf diese Weise lernen wir, alles von ihm zu erwarten und zu erbitten und mit Danksagung alles als seine Gabe anzuerkennen. Denn diese Wahrnehmung der Macht und Güte Gottes ist für uns der rechte Lehrmeister der Frömmigkeit, aus der die Religion entsteht. Frömmigkeit nenne ich die mit Liebe verbundene Ehrfurcht vor Gott, welche aus der Erkenntnis seiner Wohltaten herkommt. Solange aber der Mensch nicht empfindet, dass er Gott alles verdankt, dass Gott ihn durch seine väterliche Fürsorge umfängt und alle seine Güter über ihn ausschüttet, so dass nichts außer ihm zu suchen ist, solange unterwirft er sich ihm niemals in freiwilliger Dienstbereitschaft. Ja, wo er nicht all sein Heil auf ihn gründet, da wird er sich ihm nimmermehr wahrhaftig und von Herzen ganz übergeben. Deshalb ist es ein unnützes Gedankenspiel, wenn einige sich eifrig um die Frage nach Gottes Sein und Wesen mühen. Uns liegt mehr daran zu wissen, was für ein Gott er ist und was seine Art gemäß ist. Denn wozu soll es dienen, mit Epikur einen Gott zu bekennen, der die Fürsorge um die Welt von sich wirft und nur in der Muße seine Ergötzung findet? Was hilft es auch, einen Gott zu erkennen, mit dem wir nichts zu schaffen haben? Zweck und Ziel der Gotteserkenntnis soll doch vielmehr sein, dass wir lernen, Gott zu fürchten und zu ehren, ferner, dass wir unter ihrer Leitung alles von ihm erbitten und ihm alles in Dankbarkeit zuschreiben lernen. Wie sollte denn der Gedanke an Gott anders in deinem Herzen Raum gewinnen, als dass du sogleich bedächtest, du bist sein Gebild und Kraft rechts der Erschaffung, seinem Befehl unterstellt und hörig. Dein Leben verdankst du ihm, all dein Tun und Planen soll sich nach ihm ausrichten. Wenn das so ist, dann ergibt sich sofort weiter, dass dein Leben schändlich verdorben ist, wenn es nicht zu seinem Dienste da ist. Denn sein Wille muss das Gesetz unseres Lebens sein. Andererseits aber gewinnst du nur dazu eine klare Anschauung Gottes, dass du ihn als Brunnenquell und Ursprung alles Guten erkennst. Daraus müsste dann das Begehren entstehen, ihm anzuhangen, Vertrauen und Zuversicht auf ihn zu setzen, wenn den menschlichen Verstand nicht die eigene Verkehrtheit vom rechten Suchen abbrächte. Denn zunächst erträumt sich ein frommer Sinn nicht irgendeinen Gott, sondern richtet sein Gemerk auf den Einigen und Wahren. Er dichtet ihm auch nicht an, was ihm in den Sinn kommt, sondern ist zufrieden, ihn so anzunehmen, wie er sich selber offenbart und erweist, hütet sich auch immerzu mit höchstem Fleiß, dass er nicht im verwegenen Leichtsinn weitergehe, als Gottes Wille reicht und freventlich herumstreife. Da er ihn so erkannt hat, als den, der alles ordnet, so vertraut er sich ihn an, als dem Hüter und Hort, und überlässt sich ganz seiner Treue. Denn er weiß ja, dass Gott der Urheber alles Guten ist, und darum flüchtet er unter seinem Schutz und erwartet seine Hilfe, wo etwas drückt oder mangelt. Er ist überzeugt von seiner Güte und Barmherzigkeit, und darum vertraut er sich ihm fest an und zweifelt nicht, dass gegen all sein Unglück Gottes Güte ein Heilmittel haben werde. Er kennt ihn als den Herrn und Vater, und deshalb hält er ihn auch für wert, in allen Stücken auf seinen Befehl zu achten, seine Majestät zu ehren, seine Ehre auszubreiten und seinen Geboten zu gehorchen. Er sieht, dass Gott ein gerechter Richter ist, gewaffnet mit seiner Unerbittlichkeit, alle Laster zu strafen, und darum hat er seinen Richterstuhl alle Zeit vor Augen, und die Furcht Gottes hindert ihn, seinen Zorn zu reizen. Indessen schreckt ihn der Gedanke an das Gericht doch nicht so sehr, dass er etwa fliehen möchte, auch wenn es ihm möglich wäre. Denn er kennt ihn ebenso sehr als den Vergelter für die Bösen, wie als den Wohltäter gegen die Gottesfürchtigen. Gehört es doch für ihn nicht weniger zu Gottes Ehre, dass für die Gottlosen und Gesetzlosen Strafe, als dass für die Gerechten der Lohn des ewigen Lebens bei ihm aufgehoben ist. Zudem hält er sich nicht etwa bloß aus Angst vor dem Gericht von der Sünde zurück, sondern weil er Gott als Vater liebt und verehrt, ihm als dem Herrn Gehorsam und Dienst erweist. Gäbe es auch keine Hölle, so scheute er sich doch, ihn zu kränken. Das ist reine und unverfälschte Religion. Glaube und ernste Gottesfurcht miteinander verbunden. So schließt die Furcht freiwillige Verehrung Gottes in sich und bringt den rechten Gottesdienst mit sich, wie ihn das Gesetz verordnet. Das Letztere muss besonders bemerkt werden, denn alle Menschen miteinander verehren Gott, aber nur wenige erweisen ihm die rechte Ehrfurcht. Denn überall ist ein großes Gepränge der Zeremonien, aber selten ist die Aufrichtigkeit des Herzens.